Bei einer Straftat steht oft Aussage gegen Aussage. Zeugen, Opfer und Täter, allesamt machen Aussagen zum Tathergang. Vor Gericht steht dann oftmals die Glaubwürdigkeit der Personen und Aussagen in Frage. Manchmal kann dann kein eindeutiges Urteil gefällt werden. Um die Schuldfrage zu entscheiden, wird eine ganz spezielle Berufsgruppe unglaublich wichtig. Die Rede ist hierbei von sogenannten Rechtspsychologen. Aber was tut so ein Rechtspsychologe? Wir haben Diplompsychologin Dr. Susanne Cordes-Welzel mal gefragt. Sie arbeitet unter anderem am Gericht in Braunschweig bei der Aussagenüberprüfung der Opfer von Sexualstraftaten.
Also das ist ein Spezialfach, und zwar ich selbst bin Aussagepsychologin. Das heißt also, ich untersuche in den Aussagen von Zeugen, ob die das, was die mir erzählen, zum Beispiel über ein Sexualdelikt, ob die das wahrscheinlich erlebt haben oder nicht. Dabei muss ich sagen, ich begutachte keine Opfer, sondern ich begutachte Aussagen.
Rechtspsychologen wie Frau Dr. Cordes-Welzel überprüfen den Wahrheitsgehalt von Aussagen. Der Wahrheitsgehalt wird durch ein Gutachten überprüft. Ein Gutachten setzt voraus, dass der Psychologe unbefangen agiert hat. Es ist auch wichtig, beispielsweise bei einem Kind nicht gleich von einem Opfer auszugehen. Hier schreibt das Gesetz den Gutachtern bestimmte Methoden vor. Auch die Ursachen von Aussagen der möglichen Opfer müssen hierzu hinterfragt werden. Dabei werden auch Aussagen von Kindern nicht sofort als wahr angesehen. Kinder lügen vielleicht nicht bewusst, aber manchmal unbewusst. Frau Dr. Cordes-Welzel erklärt warum.
Ich gucke erstmal, ob ich die sogenannte Nullhypothese, das heißt also, wir gehen davon aus, dass die Aussage erstmal unwahr ist, und probieren mit Alternativhypothesen das zu widerlegen. Das heißt also, ich gucke, ist das Kind zum Beispiel beeinflusst worden von der Mutter in der Vorgeschichte? Hat die Mutter im Sorgerechtsverfahren dem Kind schon was eingeredet, also gegen den Papa? Oder ich gucke nach, ob ein Erwachsener eine intentionale Falschaussage gemacht hat. Jemand, der Sexualerfahrung hat, kann jederzeit einen Sexualdelikt erfinden und kann das als Falschaussage gegen jemand anders anwenden. Ja, und ganz wichtig ist natürlich immer bei kindlichen Zeugen, wenn ein Kind eine Aussage macht, hat das Kind überhaupt diese Kompetenz, diese Aussage zu erfinden?
Um genau belegen zu können, warum Aussagen vom Psychologen als falsch oder wahr eingeschätzt werden, muss ein Gutachten genau strukturiert werden. Zunächst wird notiert, wer der Auftraggeber des Gutachtens ist. Die Fragestellung wird ebenfalls unmissverständlich formuliert. Der Rechtspsychologe muss dann genau beschreiben, wie er vorgeht. Nur so lässt sich der Wahrheitsgehalt nachvollziehbar prüfen. Untersuchungsbeschreibung nennt sich diese Art von Vorarbeit. Frau Dr. Cordes-Welzel erläutert die nächsten Schritte der Gutachtenerstellung.
Das heißt also, ich untersuche, ob dieses Kind oder der Erwachsene es hinreichend erinnern kann, das Delikt, was Jahre zuvor geschehen ist wahrscheinlich, und ob es sprachlich wiedergegeben werden kann. Erst dann, wenn jemand aussagetüchtig ist, kommen dann die Analysen von der Aussageentstehung, wie es weitergegangen, und dann die Aussagequalität. Das heißt also, ich untersuche die gesamte Aussage, ob da eine Falschaussage drin ist. Da kann ich dann differenzieren. Das heißt, ich muss gewisse Merkmale heraussuchen.
Diese Merkmale können dann für oder gegen die Aussage des Befragten sprechen. Das beeinflusst dann auch das spätere Gutachten. Es muss ein gewisses Gesamtbild entstehen, um eine Aussage auch wirklich einschätzen zu können. Dieses ergibt sich aus verschiedenen Aussagen und der Befragung durch die Psychologin. Doch was kann so ein Gesamtbild von Aussagen unglaubwürdig machen?
Ich gucke erstmal, wie ist die Aussage in die Welt gekommen? Wie ist sie überhaupt entstanden? Dann vergleiche ich diese Aussagen mit der polizeilichen Vernehmung, mit meiner eigenen Begutachtung, und im Laufe, sagen wir mal, von einer Zeit von 2 Jahren haben sich Aussagen ja auch verändert. Das ist gedächtnispsychologisch nachvollziehbar. Wenn Sie heute einen Unfall haben und Sie geschockt sind, zur Polizei gehen, werden Sie einen Teil erinnern und werden aber vielleicht ein paar Monate später auf einmal sich wieder erinnern, wie Ihr Telefon geklingelt hat, Ihr Handy im Auto. Und deswegen ist es dann zu dem Unfall gekommen. Und nach so einem Details suche ich eben, ob die konkurrent sind mit diesen anderen Aussagen, ob man da ein Gesamtbild erarbeiten kann. weicht dieses Gesamtbild aber ab. Das heißt, aggraviert es, erweitert es sich so schneeballartig. Die Taten kommen immer noch mehr hinzu. Erst ist man angefasst worden, dann war der Finger in der Scheide oder der Penis. Wenn das in der Zeit erfolgt, nach der ersten polizeilichen Vernehmung, dann wird es kritisch in Frage gestellt, wie sowas zustande kommt. Weil so wichtige Details am Körper, die erinnert man. Ne? Und Nebensächlichkeiten werden eher vergessen.
Bei all den teilweise zunächst abschreckend wirkenden Einzelheiten fragt man sich, was begeistert einen an dem Job des Rechtspsychologen? Vor allem, wenn man täglich mit solchen Straftaten zu tun hat. Frau Dr. Cordes-Welzel zu ihrer Passion.
Ja, ich drücke es mal so aus, wie es Max Steller, der berühmte Aussagepsychologe aus Deutschland, formuliert hat letztens in der Sendung im Dreisat. Also ich löse kriminalistische Rätsel und das ist für mich der Kick. Jeder Fall ist neu und irgendwann wird er auch langweilig, dann bin ich meistens auch fertig. Aber das ist für mich, ich finde es so toll, dass ich mit meinem Gutachten, also natürlich, klar, ich darf ja Kindern nicht damit helfen, aber wenn der Beschuldigte gesteht und ich dazu beitragen konnte, dass der beschuldigte Vater sozusagen ins Gefängnis kommt, was ja letztendlich nicht ich, sondern die Juristen entscheiden, dann sehe ich jedes Gutachten als eine gute Tat.
Nun fragt man sich, wie sieht der Alltag eines Rechtspsychologen aus? Der Terminkalender müsste eigentlich ziemlich voll sein, oder? Straftaten passieren schließlich immer.
Ja, wenn man den richtig timet. Also bei mir sieht es so aus, ich bin Frühaufsteherin. Das heißt also, ich gehe aber schon morgens um 6 schwimmen, jeden Morgen 1500 Meter, damit ich den ganzen Tag dann sitzen kann. Und es kommt immer irgendwie was dazwischen auch. Ne? Also es kann immer sein, dass sich dann nochmal eine Zeugin meldet, die vorher monatelang nicht sichtbar war und sich auf einmal meldet und begutachtet werden möchte. Es ist immer irgendwas anderes. Aber sonst, wenn Ruhe ist, dann sitze ich Stunden über Stunden alleine im Büro, denke über meinen Fall nach und es ist kein Multitasking-Job, so in dem Sinne, weil ich werde nicht so gerne angerufen und ich bin dann mit dem Fall beschäftigt, merke teilweise gar nicht, wenn ich 10 Stunden durcharbeite. Aber es ist auch Abwechslung drin, ich halte ja auch Vorträge oder bin unterwegs, dann wieder im Gerichtssaal, dann wieder im Büro, aber das wechselt sich so ab.
Neben der großen psychischen Belastung durch die Fälle ist also auch der Terminkalender eines Rechtspsychologen stets gut gefüllt. Frau Dr. Cordes-Welzel ist neben Braunschweig auch noch in anderen Gerichten tätig. Rechtspsychologe zu sein ist also keineswegs leicht. Genauer betrachtet fordert der Beruf extrem viel von dem Menschen, der ihn ausübt. Aber der Alltag der meisten Menschen ist, wie Anna Magnani einst sagte, stilles Heldentum auf Raten. Und so ist es auch bei Rechtspsychologen.